Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Keine 24 Stunden mehr, dann startet das erste Grand Slam des Jahres 2026. Herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Spezialausgabe von Chip and Charge, heute mit einer Zusammenfassung des Media Days, der Media Days. Die Spitzenspielerinnen und Spieler standen der Presse Rede und Antwort und da habe ich mir gedacht, das könnte auch für euch interessant sein. Dazu haben die deutschen Journalisten noch mit Torben Belz und Michael Kohlmann, den Bundestrainern für die DTB-Frauen und den Herren, gesprochen und die Ergebnisse hört ihr jetzt. Fangen wir an mit Alexander Zverev. Der bestreitet sein erstes Match direkt in der Nacht auf Sonntag gegen Gabriel Diallo. Es wird das zweite Match in der Rod Laver Arena sein, so ungefähr um 3.30 Uhr deutscher Zeit. Zverev hat in der Vorbereitung auf die Australian Open zwei Matches beim United Cup gespielt, mit einem Sieg gegen Talon Griekspoor und einer Niederlage gegen den aufschlagstarken Hubert Hurkacz. Und genau auf solch einen aufschlaggewaltigen Spieler trifft er in Gabriel Diallo auch am Sonntag. Zverev scheint bereit für die Aufgabe zu sein, denn der Körper macht wohl keine gravierenden Sorgen mehr.
Ein großes Thema letztes Jahr war bei Ihnen dann auch die Gesundheit bzw. die Fitness. Sie haben beim United Cup darüber gesprochen oder beziehungsweise angedeutet, dass vielleicht noch nicht zu 100% jetzt wieder die körperliche Fitness da ist. Wie sieht es jetzt aus, kurz vorm Turnierstart?
Die Knochen dauern. Das ist einfach so. Ich fühle mich besser und besser mit jeder Woche, aber um einen Knochen gesund zu machen, das dauert einfach. Ich fühle mich gut, ich fühle mich fit und ich habe auch das Gefühl, dass ich im Training sehr, sehr gut gespielt habe hier die letzten Tage und ich bin bereit, am Sonntag auf den Platz zu gehen.
Viele Profis haben die Offseason genutzt, um an ihrem Spiel zu arbeiten. Auch Zverev arbeitet an Dingen, die in der Vergangenheit nicht zufriedenstellend funktioniert haben.
Also es gibt Dinge in meinem Spiel, die ich, wie schon gesagt, über Jahre immer noch verbessern möchte. Das eine ist natürlich vielleicht die leichteren Bälle mit etwas mehr Zug und mit etwas mehr Tempo zu spielen. Das ist für mich etwas, was ich immer noch verbessern möchte und immer noch verbessern kann. Und darauf habe ich mich auch sehr konzentriert. Auch das Surf- und Volley-Spiel habe ich mich sehr darauf konzentriert, das zu verbessern. Wie schon gesagt, also das Jahr fängt erst jetzt an und wir werden sehen, wer was verbessert hat.
Philipp und ich werden im Podcast am Sonntagmittag natürlich ausführlich über das Match von Alexander Zverev und Gabriel Diallo sprechen. Carlos Alcaraz hat abseits des Platzes in der Offseason Schlagzeilen gemacht. In einem für alle Beobachterinnen und Beobachter überraschenden Move trennte er sich von seinem langjährigen Coach Juan Carlos Ferrero. Die Gründe hat noch niemand komplett ergründen können. Alcaraz selbst hielt sich auch in der Pressekonferenz am Freitag bedeckt.
I just built my team, which is the same as I'm having, last year. With Juan Carlos, we decided to do it, and I'm just having plenty of confidence of the team that I have right now, and I'm just as I said, the practice has been really well. I'm just feeling well, so just excited about the tournament began with the team that I have right now. It is something we just decide. I think chapter of life. There is a time that has to be end, and we decided like this. I gotta say that I'm really grateful for these 7 years I've been with Juan Carlos. I learned a lot. Probably thanks to him, I'm the player that I am right now. But internally we decided like this. Close this chapter in mutual. So and we, as I said, we both are still friends, good relationship, and but we just decided like this.
Alcaraz hat die Australian Open noch nicht gewonnen. Sollte er in 14 Tagen den Norman Brooks Challenge Cup in die Höhe recken, dann hätte er den Karriere Grand Slam erreicht. Einer, der den Großteil der Zuschauerinnen und Zuschauer auf seiner Seite haben wird, ist Alex de Minaur. Der Australier steht 2026 zum 10. Mal im Hauptfeld des Happy Slam. Letztes Jahr musste er im Viertelfinale eine empfindlich klare Niederlage gegen Jannik Sinner einstecken. In diesem Jahr ist ihm auch eine sehr schwierige Auslosung beschieden. De Minaur versucht aber, sich nichts anmerken zu lassen und vor allem den Druck nicht zu groß werden zu lassen.
Yeah, I mean, you do start to become a lot more familiar. It feels like home. The first couple of years, you're a little bit lost, not really knowing the kind of areas you'd like within the site and where you kind of feel comfortable. But it just feels great to be back. It feels like home. I've been here now 10 years. I've had the same locker since the first day I've been here. So all these types of things just make it a whole lot easier. And yeah, as for, you know, the tournament competitive wise, I'm really good. I'm hitting the ball great. I'm physically feeling really good. So I'm excited to get started. It's by no means going to be easy. And I'm ready for the competition. Yeah, there's definitely a lot more off-court activities, off-court noise, stuff that you've got to deal with and handle that you probably don't have at any of the other slams. But at the same time, it comes with a lot of perks, right? Every time I walk out there, I'm playing in front of my home crowd, and that's what makes it special and what it's all about. But yeah, it is... it is something that I've got to manage my energy levels of, you know, giving kind of my time out to everyone else, but also reminding myself that I need to be selfish at times and think about myself and what's going to help me come out and perform, because ultimately I'm here as a competitor to hopefully go deep at the Australian Open, and that's my priority.
Stan Wawrinka wird 2026 zum letzten Mal die Australian Open spielen. Wawrinka, der 2014 das Turnier gewann und dessen drei Duelle mit Novak Djokovic 2013 bis 2015 unvergessen sind, sprach in der PK über den Moment, als er sich entschied, am Ende des Jahres zurückzutreten.
End of last year, between October, November, December, that I had things in my mind. I think doing last year, I didn't know, like, I wanted to keep going, that's for sure. I was happy playing, and I'm still. But I suddenly, end of last year, I find out that it was quite clear that next year should be my last year. It was not at all a hard decision. It was quite easy. I'm super happy with this decision. I'm in peace with that. I'm looking forward for the year. 1 year of tennis it's a lot of tennis. It's really long and not getting younger. And I'm also happy to try to play this year by being still competitive, by playing well. I didn't want to not know when I will stop, to suddenly get injured or things like that, or lose the love of the game. And I'm still passionate about the game. I'm still fully focused into it, and that's the way I felt it was the right way.
Die deutschen Frauen haben am Sonntag noch komplett spielfrei. Vier DTB-Damen versuchen ihr Glück im Hauptfeld: Eva Lüß, Tatjana Maria, Laura Siegemund und Ella Seidel, die erstmals direkt im Hauptfeld eines Grand Slam steht. Torben Belst, Bundestrainer der DTB-Frauen, schätzte die vier Auftaktmatches ein.
Wir können zufrieden sein mit der Auslosung, kann man schon sagen, weil es ist jetzt nicht kein super harter Brocken. Die Laura spielt die Ludmila Samsonova. Ich glaube, das ist, glaube ich, mit das schwerste Los, kann man sagen, glaube ich, auch auch vom Ranking her. Aber die Laura hat ja letztes Jahr hier auch super gespielt, hat sie die Chinesin geschlagen, die an 5 gesetzt war, super Spiel gemacht, auch super aggressiv gespielt, super abwechslungsreich gespielt. Ich glaube, dass sie hier sich wohlfühlt, kommt auch gerade vom Training von ihr heute Morgen. Da hat sie auch gut trainiert mit der Ella Seidel zusammen. Das heißt, ich glaube, dass sie hier gut spielen kann und auch wieder für eine Überraschung sorgen kann. Die Laura, machen wir weiter mit der Eva. Eva spielt gegen Sorana Cristea. Sorana Cristea kenne ich auch gut. Eine der besten Freundinnen von Angie Kerber ist die Sorana. Deswegen kenne ich sie ein bisschen. Würde sagen, vom Spielen her gewisse Ähnlichkeiten zu Evas Spiel, kann man schon sagen. Das heißt, beide wollen aggressiv spielen, beide wollen den Ball schnell machen, wollen eigentlich kurze, schnelle Ballwechsel. Ich glaube, da wird wichtig sein, dass man die Sorana Cristea ins Laufen bekommt, dass man ihr schwere Aufgaben stellt. Aber das Spiel, das hat die Eva, auch gerade jetzt nach dem United Cup hat man gesehen gegen Iga, das war auch ein tolles Match. Wenn sie auch so rausgeht, so retourniert und so versucht, den ersten Ball aggressiv zu spielen, glaube ich auch, dass sie da auf jeden Fall eine super Chance hat. Und auch gerade nach dem letzten Run im letzten Jahr, glaube ich auch, dass sie herkommt und weiß, dass sie hier gut spielen kann. Ja, und ich glaube auch, dass das wird auf jeden Fall sehr interessant, ist auch ein sehr gutes Match, weil es sind beide auch die Sorana Cristea auch jetzt in den letzten Wochen gezeigt hat, dass sie auch gut spielt. Deswegen bin ich da auch sehr gespannt. Dann machen wir weiter mit Ella Seidel zuerst. Ja, Ella Seidel spielt gegen Cilic Metteva. Das ist kein einfacher Name für mich, muss ich sagen. Ne? Genau, das ist eine, das ist eine Linkshänderin. Das weiß ich, kenne ich auch nicht richtig gut. Würde ich mir nochmal anschauen, vielleicht jetzt im Training nochmal anschauen. Aber wie gesagt, das ist eine Linkshänderin, das wissen wir schon. 23 Jahre alt, Linkshänderin, glaube ich, so gerade um die 100 steht sie. Das heißt, sie ist, glaube ich, so gerade reingerutscht ins Hauptfeld. Ja, wird auf jeden Fall auch, glaube ich, auch für alle interessant. Ich glaube, die hatte eine gute Vorbereitung in Oberhaching gehabt. Ich glaube, sie ist gut drauf, auch heute im Training gut gespielt. Wird auch ein sehr interessantes Match. Kommen wir zum letzten Match, das ist die Tatjana Maria gegen die Marcinko Kroatin. Kennen wir ein bisschen, weil es ist gleicher Jahrgang wie die Ella Seidel. Das heißt, sie ist 20 Jahre alt, eine junge Spielerin, auch genau jetzt gerade reingekommen, auch steht um die 80, 90 in der Welt. Da bin ich sehr gespannt, wie die Gegnerin zurechtkommt mit dem Spiel von Tatjana. Ja, hoffe ich, dass die Tatjana so ein bisschen Rhythmus klauen kann, dass sie viel nach vorne kommt, halt viel den Slice einsetzt. Aber ich glaube auch eine ganz gute Chance auf jeden Fall für Tatjana, definitiv. Und ja, ich glaube, ganz interessante erste Runden und ich hoffe, dass wir weiterkommen und dass wir alle gewinnen.
Eva Lüß hat in diesem Jahr Achtelfinalpunkte zu verteidigen. Lüß bereitete sich akribisch auf dieses Jahr vor, reiste extrem früh nach Australien. Sie trifft in der ersten Runde auf Sorana Kerstea aus Rumänien. Ist der Druck nach dem großartigen Turnier letztes Jahr sehr groß? Tom Bells glaubt nicht, dass der zu groß ist.
Natürlich ist der Druck da, das kann man glaube ich nicht absprechen, dass der Druck bestimmt da ist. Ich habe immer zu meinen Spielerinnen gesagt, hey, wenn du gut trainierst, ja, wenn du gut trainierst und gut Fitness trainierst, und das macht der Eva, ja, dann musst du nicht viel Sorgen machen um die Punkte, die du zu verteidigen hast, beziehungsweise musst du ein bisschen im Jetzt sein, ja, und dann darfst du nicht daran denken. Aber es ist natürlich immer als Trainer leichter gesagt, natürlich ist das auf jeden Fall ein Thema, denke ich mal schon, aber es sieht so aus, als wenn sie es gut handelt. Ja, ich glaube, sie ist auch schon lange hier in Melbourne, ist schon lange hier trainiert, hat gut gespielt im United Cup, ja, hat da gute Matches gehabt. Ich glaube, sie ist bereit, um hier auch wieder gut zu spielen.
Ella Seidel steht, wie gesagt, zum ersten Mal direkt im Hauptfeld eines Grand Slams. Was fehlt ihr noch, um den nächsten Schritt zu machen? Torben Bells dazu?
Ich glaube, da fehlt nicht viel. Da hat ja letztes Jahr gezeigt, dass sie da oben schon mitspielen kann, gerade mit den Turnieren in Cincinnati, auch mit der Asien-Tour am Ende des Jahres. Da hat sie schon gezeigt, wie gut sie spielt, ja, und dass sie da auch mitspielen kann. Ich glaube, dass sie jetzt einen super Sprung gemacht hat. Ich glaube, dass die Entwicklung super ist, ja, dass sie vom letzten Jahr, wo sie hier noch eine Quali verloren hat, da habe ich sie auch gesehen, das war mit meinem ersten Einsatz für den DTB, da hat sie wirklich noch sehr, sehr unruhig gespielt, sehr wild gespielt, sage ich mal. Und das hat sie jetzt in diesem Jahr mit dem Trainer Lars Übel super hinbekommen. Ja, und ich glaube nicht, dass da eigentlich noch viel fehlt. Das ist einfach natürlich so ein bisschen Erfahrung. Wie du schon sagst, erste Mal jetzt hier im Grand Slam, erste Mal direkt im Hauptfeld. Ich glaube, dass das so ein bisschen, aber ich glaube, dass sie vom Spielen her auf jeden Fall es drauf hat. Und bin gespannt, wie sie hier spielt.
Auch Michael Kohlmann nahm sich die Zeit am Samstag, um über die Erstrundengegner der DTB-Herren zu sprechen.
Ja, ich glaube, alle vier erstmal machbare Aufgaben. Also haben wir ja auch schon anders gehabt, dass hier direkt irgendein Knaller in der ersten Runde gewartet hat. Klar, Sascha hat mit dem Diallo als gesetzter Spieler so ein schwieriges Los. Also Diallo, finde ich, ist ein sehr unangenehmer Gegner, ist ein schwieriger, ein aufstrebender, junger Spieler, der schon auch gewisse Qualitäten hat. Ist für einen gesetzt mit Sicherheit ein Tapes los. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hat Sascha hier auch in den Trainingseinheiten echt gut gespielt. Also insofern bin ich da auch relativ positiv. Struffi spielt gegen Kopriva. Sind alles erstmal gute Spieler. Also ich will hier keinen schlechter machen, als sie sind. Aber den hat er in Lyon letztes Jahr, Ende letzten Jahres, ziemlich paniert. Also heißt nichts. Aber ich glaube, dass man so sagen kann, dass man da mit einem guten Gefühl auch reingeht in das Match. Daniel gegen Cilic. Ist mit Sicherheit, Daniel ist nicht so gut in die Saison reingestartet, habe gestern mit ihm lang gesprochen, hat aber, glaube ich, immer ein bisschen Probleme, so in das Jahr reinzukommen, wenn es auf Hartplatz geht. Cilic bin ich selber gespannt. Ich glaube, bei den Grand Slams schafft es Daniel schon auch immer, nochmal einen Gang hochzuschalten. Insofern glaube ich auch da, dass er gerade über Best of Five mit den Bedingungen und so, dadurch, dass er sehr, sehr fit ist, dass er das schon in die Waagschale werfen kann und das Match dann auch irgendwie drehen kann. Und Hanfmann gegen Swider ist mit Sicherheit auch für ihn erstmal, dass er reingerutscht ist über Nacht noch kurz vor der Quali, das ist erstmal so ein positiver Push nochmal für ihn gewesen. Und mit Swider, klar, ein guter Spieler, der letztes Jahr einmal 4 Monate, also die Rangliste sagt nicht seine eigentliche Spielstärke aus, der ist schon besser als 140. Aber auch da würde ich sagen, so wie Yannick hier auch in Trainingseinheiten teilweise mit dem Sinner hat er einmal gespielt und so, hat er mir gut gefallen und kann nur hoffen, dass er das dann auch in das Match reinnimmt. Also von dem her, alle vier Matches, glaube ich, haben alle gute Chancen und würde mich freuen, wenn auch alle gewinnen würden.
Bei Yannick Hanfmann war wenige Stunden vor Start der Qualifikation in das Hauptfeld gerückt. War das schon vorher klar, dass er noch reinkommen würde? Nicht laut Kohlmann.
Also er war so vorbereitet, dass er spielt.
Ja.
Ich habe ihn dann an dem Sonntag noch gesehen und er hat sich dann so auch vorbereitet, dass er spielt. Und dann hat er mir abends nach der Auslosung ja auch schon, also es war ja schon ausgelost auch und mit Benny Hassan auch ein unangenehmes Los, weil die kennen sich gut und so. Finde ich, also waren beide nicht so happy drüber über die Auslosung. Ist er dann reingerutscht. Also weil ein Russo Vori hatte keiner so auf dem Schirm, dass der noch rauszieht. Wurde viel über Mute mal, das war mal ein Gerücht, Shapovalov war mal ein Gerücht, aber dass der dann rauszieht, das war dann überraschend.
Paniert habe Jan-Lennard Struff Witkopriva, wie Michael Kohlmann es beschrieben hatte. Eine etwas andere Wortwahl fand Struff selbst dafür. Hier seine Vorschau auf das Match gegen den Tschechen.
Genau, ich habe in Lyon ja beim letzten Turnier dagegen gespielt, habe das Match gewonnen, habe ein sehr gutes Match da gespielt. Da ging es auch so ein bisschen in dem Match so ein bisschen darum, wer jetzt theoretisch ins Hauptfeld kommen würde. Der Kopriva war ja dann jetzt zwei oder drei raus und ist dann nachgerutscht, was natürlich auch für mich möglich gewesen wäre dann, weil ich mit 100, glaube ich, in das Turnier reingestartet bin. Ich finde es ein taffer Arbeiter, hat eine unglaublich gute Rückhand, finde ich. Wie gesagt, das Match habe ich gewonnen, aber ich erwarte jetzt hier ein sehr schwieriges Match, würde ich sagen, weil er rallyt gerne, spielt sehr gut von der Grundlinie, finde ich. Harter Arbeiter, mag schnelle Untergründe gerne. Und,
Struff wird am Dienstag sein Erstrundenmatch bestreiten. Seine Offseason hat er wie im letzten Jahr zum Teil wieder nicht in Deutschland verbracht.
Wir haben jetzt nicht so extrem viel an neuen Dingen experimentiert. Ja? Ich bin 35, ich habe jetzt... Es ging halt sehr viel darum, wie viele Einheiten kann ich machen, wie belaste ich den Körper, wie steuere ich das Ganze. Das hat gut geklappt. Am Anfang sehr, sehr viel Fokus auf Fitness gelegt, wie immer. Vielleicht ein bisschen unterschiedlich zum letzten Jahr, wo ich noch das UTS-Finals da gespielt hatte, haben wir uns ja 7 Tage komplett Zeit genommen ohne Tennis. Oder vielleicht einmal habe ich gespielt am Anfang. Wirklich viel Grundlagenausdauer aufzubauen und dann halt in Mallorca sehr viel Schwerpunkt auf den Tennisbereich gelegt und vor Weihnachten zwischen den Feiertagen dann auch noch zu Hause trainiert, aber wie gesagt, ich bin jetzt die letzten Jahre immer nach draußen gegangen, weil es einfach wichtig ist für mich, da ein bisschen ähnliche Bedingungen, auch wenn es in Mallorca ein bisschen kälter war, aber waren viele Trainingspartner da, mit denen man trainieren konnte.
Auch Eva Lys muss noch bis Dienstag warten, bis sie ihre erste Runde gegen die Rumänin Sorana Kistea bestreiten wird. Lys selbst ist mit die erste Spielerin gewesen, die nach Australien gereist war. Und natürlich hatte das auch gesundheitliche Gründe.
Also ich habe das jetzt letztes Jahr das erste Mal ausprobiert. Ich habe leider ein Problem, ich werde im Winter immer krank in Hamburg. Also ich habe leider ein sehr schwaches Immunsystem und komme mit sehr, sehr kalten, beziehungsweise kalt-nass, das muss man in Hamburg leider lassen, dass es nicht immer gutes Wetter gibt. Aber ich wurde wirklich am Ende des Jahres im Dezember, wenn der Körper runtergefahren hat, vor allem nach einem Urlaub, direkt immer krank und habe, glaube ich, keine einzige Preseason jemals gesund überstanden. Und letztes Jahr hatten wir dann die Idee, okay, ich muss raus, weil es mir immer gut geht, wenn ich irgendwo ein gutes Klima habe. Also im Sommer ist es deswegen auch echt schön in Deutschland, weil ich das Problem da nicht habe. Und haben wir dieses Jahr tatsächlich so ein bisschen aufgeteilt, dass ich 1-2 Wochen in Hamburg überwintern konnte. Und sind dann wieder hier früher angereist, einfach weil das natürlich erstens eine große Umstellung ist, diese 20 Stunden Reisen, Jetlag, richtig heißes Wetter. Und je früher ich diese Umstellung habe, desto besser. Und dann konnte ich noch den Rest meiner Preseason auf jeden Fall gut überstehen. Und ich glaube, das war auch das erste Mal, dass ich dieses Jahr eine Preseason hatte, ohne irgendwelche Rückschläge.
Lys hat in diesem Jahr einiges zu beweisen. Und es fängt gleich mal mit der Bestätigung des Achtelfinals aus dem letzten Jahr an. Doch zu viel Druck will sie sich nicht machen.
Auf jeden Fall. Also der Gedanke ist natürlich immer da, das ist kein Geheimnis und ich glaube, das bringt sicherlich einfach einen gewissen Druck mit sich, aber es wird bei uns ja ungefähr jede Woche sein, also immer wenn man gut spielt, muss man dann die Punkte im nächsten Jahr verteidigen und deswegen habe ich mir gesagt, dass man sagt ja generell, dass das zweite Jahr auf der Tour, wenn man dann in der Top 100 ist, so das Schwierigste ist, weil man dann alles bestätigen muss, was man letztes Jahr geleistet hat, weil es ist ja immer einfach, sag ich mal, wenn es so hoch geht. Aber ich habe mir natürlich selbst so ein bisschen ein paar Sachen vorgenommen, wie ich damit umgehe und bis jetzt klappt es ganz gut. Ich weiß nicht, wie es einen Tag vor dem Match sein wird, aber ich versuche mich tatsächlich weiterhin einfach auf den Prozess zu fokussieren, so wie ich es die letzten Monate gemacht habe. Ich habe eigentlich nie wirklich auf die Punkte geschaut. Und immer als ich das gemacht habe, habe ich auch am besten gespielt. Und ich versuche das ins neue Jahr mit reinzunehmen. Ob es klappen wird, werden wir sehen.
Das war das kleine Special zu den beiden Media Days der Australian Open kurz vor Turnierbeginn. Am Sonntagmittag, ich habe es gesagt, werden Philipp und ich auch das erste Fast Daily zu Tag 1 aufnehmen, inklusive der Analyse zum Match von Alexander Zverev gegen Gabriel Diallo. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchtet ihr auch finanziell unterstützen, könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.